und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
Es ist Kalenderwoche 23, noch 4 Wochen bis zur parlamentarischen Sommerpause. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und neben mir steht der Mann, der streng nach dem Motto lebt, Coke Zero statt Row Zero, Andreas Niesmann.
Hallo lieber Steven und hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Und ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns heute gleich auf unseren Gast, die Autorin und Generation Z-Expertin Ronja Ebeling. Und zu dritt reden wir dann über diese Themen der Woche.
Ich mache den Themenübersicht heute in der Boomer Edition. 4 days a week.
4 Tage Woche für alle. Die Debatte um die Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn reißt nicht ab.
Help, I need somebody.
Help. Wie passen Energiekrise und Fachkräftemangel mit den neuen Jobansprüchen der jungen Generation zusammen?
Und she's leaving home office.
Arbeitsminister Hubertus Heil will seine Pläne für ein Recht auf Homeoffice nicht aufgeben. Kommt das Gesetz jetzt doch noch?
Es war eine volle Woche diese Woche, Wahnsinn, die ganze Rammstein-Debatte.
Sagst du ja zum Glück nie.
Nee, aber das diese Woche stimmt's wirklich. Und natürlich spannend, wie die EU in Sachen Asylverfahren weiter verhandelt und weiter entscheidet und so. Kommen wir heute alles gar nicht so richtig dazu, das zu besprechen, aber eins will ich doch mal aufrufen, wir haben echt schon lange nicht mehr über den Krieg in der Ukraine gesprochen und da merkt man auch mal, wie da wirklich so eine Gewöhnung einsetzt, dass schon sowas so Krasses passieren muss wie diese Woche, dass man das wieder in Schlagzeilen hat.
Das stimmt. Und diese Woche gab es aber ein großes Ereignis in diesem Krieg, ein großes Schadensereignis. Ein Staudamm ist in die Luft geflogen, der Kachowka-Staudamm, der Teile des Dnjepro-Flusses aufgestaut hat. Und jetzt fließen unzählige Kubikmeter Wasser da durch die Ukraine und überspülen weite Teile des Landes. Laut russischen Angaben sind 22.000 Menschen von Überschwemmungen bedroht und beide Seiten geben sich gegenseitig die Schuld.
Ja, es lädt natürlich ein zum Spekulieren. Viele haben gesagt, wem nutzt es mehr? Wahrscheinlich Russland, aber es ist, was jetzt überschwemmt ist, ist besetztes Gebiet. Es sind alles Spekulationen und im Zweifel sollten wir das abwarten, ob da eine Klärung überhaupt herbeigeführt werden kann. Es gibt übrigens auch Videos in Social Media von russischen Soldaten, die darüber sprechen, wie sie es gemacht haben. Weiß man auch alles nicht, ob das echt ist. Aber wir sind ja alle ein bisschen gebrannte Kinder, Stichwort Nord Stream 2 Anschläge. Ne?
Genau, man muss vorsichtig sein. Wir waren damals ja, ich habe damals ja ausgeführt, warum die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es irgendwie dann doch den Russen mehr nutzt als den Ukrainern. Und jetzt lernen wir so langsam, die Zeichen oder die Indizien deuten doch darauf hin, dass die Täter aus der Ukraine gekommen sind. Die Washington Post hat eine neue Nachricht, eine Enthüllungsstory gebracht. Schon vor einem Jahr soll die CIA von einem europäischen Nachrichtendienst erfahren haben, dass eine ukrainische Spezialeinheit die Ostsee-Pipeline sabotieren wollte. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky soll laut der Post nicht in die Anschlagspläne eingeweiht gewesen sein. Das habe das Militär, eine Gruppe um den Oberbefehlshaber, organisiert und den Präsidenten ganz bewusst außen vor gehalten. Also, ich glaube, wir tun alle gut daran zu sagen, okay, wir berichten, was behauptet wird, gucken uns die Fakten an, aber halten uns mit einem Urteil zurück.
Ja, also es wird so oder so spannend, was das alles für die westliche Unterstützung der Ukraine bedeutet. Und das ist ein gutes Stichwort. Du warst ja selbst auch unterwegs in Sachen Krieg, in Sachen Rüstung diese Woche, muss man sagen.
Ja, der Wirtschaftsredakteur kümmert sich um Krieg. Was macht er? Ich habe den Rheinmetall-Chef in Düsseldorf interviewt. Armin Papperger heißt der Mann. Und ja, das war ein spannendes Gespräch. Er hat mich da empfangen zusammen mit dem Kollegen Frank-Thomas Wenzel in der Rheinmetall-Zentrale in Düsseldorf, unweit des Flughafens am Rheinmetall-Platz 1.
Rheinmetall, das ist ja früher ein Feindbild auch gewesen, ne? Die böse Rüstungsindustrie, die deutschen Panzer, die in aller Welt sozusagen in Kriegsgebieten oder auch Waffen, die in aller Welt in Kriegsgebieten eingesetzt werden. Und das wurde ja immer sehr kritisch gesehen, was die Rheinmetalls so machen. Ne?
Total. Der Mann kann sein Glück, jetzt sage ich es mal in Anführungszeichen, auch irgendwie gar nicht so richtig fassen. Also das haben wir auch offen drüber geredet. Es gibt natürlich einen kompletten Wahrnehmungswandel dieses Unternehmens. Wie du schon sagst, das waren irgendwie viele Jahre die Dirty Kids und eigentlich wollte man das gar nicht mehr. Ich erinnere mich noch, Sigmar Gabriel, als der Wirtschaftsminister wurde, hatten wir auch mal so diese Debatte, er wollte ja die Rüstungsexporte auch zurückdrängen und dann auf die Frage, was denn mit den Arbeitsplätzen ist, hat er halt gesagt, naja gut, die machen ja alle auch schon Automobilzuliefergeschäft, macht Rheinmetall auch heute noch. Und er hat gesagt, dann werden das halt alles Automobilzulieferer und das bisschen Rüstung, das schenken wir uns dann irgendwann. So, das war die Debatte, wie man sie vor 10 Jahren geführt hat. Heute ist man froh, dass man diese Unternehmen hat. Weil man halt merkt, okay, du musst, wenn du unabhängig sein willst und dich schützen willst, auch imstande sein, moderne Waffensysteme dir selber zu produzieren. Hm. Und ne, der Rheinmetall-Chef, der hatte vor ein paar Jahren noch das Problem, dass es sogar Banken gab, die gesagt haben, na, das finanzieren sie gar nicht mehr, weil das ist nicht nachhaltig ja. und das ist irgendwie bäh. Und ja, jetzt kann er sich quasi vor Aufträgen nicht retten. Also ganz Europa rennt ihm gerade die Bude ein und will seine Waffen kaufen. Ne?
Wie ist es denn? Haben die dafür überhaupt das Personal? Weil unser großes Thema in dieser Folge ist ja unter anderem der Fachkräftemangel. Kann da Rheinmetall auch ein Lied von singen? Zumal ja wahrscheinlich niemand zu einem Bäh-Unternehmen wollte. Ja.
Sollte man meinen, so, ich glaube, die haben tatsächlich, also ja, solche Leute gibt es. Das hat der Rheinmetall-Chef mir gegenüber auch eingeräumt. Die hat es immer gegeben, die wird es immer geben. Also wo er wirklich keine Chance hat, die zu rekrutieren. Gleichwohl glaube ich, dass er eigentlich auch in der Vergangenheit nie so ein Riesenproblem hatte, weil sie auch sehr gut bezahlen natürlich. Und auch dafür soll es ja Leute geben, die empfänglich sind. Und was er mir aber erzählt, das finde ich wirklich interessant, dass sich die Bewerberzahlen seit Ausbruch des Krieges ja nicht nur verdoppelt, sondern sogar teilweise vervierfacht haben. Krass. Also sie kriegen zigtausende Initiativbewerbungen von Leuten. Und warum ist das so? Er sagt, es gibt halt Leute, die sagen, ich will unsere Freiheit schützen, ich will unser Land schützen, aber ich will jetzt vielleicht nicht gerade gleich Soldat werden.
Mhm. Spannend. Und das ist, da sind wir schon mitten in dem Thema, das wir heute schwerpunktmäßig ansehen wollen, nämlich wo wechseln vor allen Dingen junge Leute überhaupt noch hin im Job? Und da ist, dass sie einen Sinn in ihrer Arbeit suchen, offenbar ganz wichtig. Aber ich will nicht zu sehr vorgreifen, weil dafür haben wir natürlich eine Expertin zu Gast und die holen wir jetzt mal dazu.
Wir reden hier nicht übers Alter von Gästen und schon gar nicht über unser eigenes, deshalb nur so viel. Die Frau, die wir heute eingeladen haben, ist ausgewiesene Expertin für ihre eigene Altersgruppe, die Generation Z oder auch Gen Z, also alle, die nach 1995 geboren sind. Über deren Lebenswelt, Perspektive und vor allem auch Einstellung im Arbeitsleben berichtet sie, schreibt sie Bücher, hält sie Vorträge und podcastet sie. Und als Chefin ihres eigenen Beratungsunternehmens unterstützt sie Firmen dabei, einen gesunden Umgang mit Mitarbeitern und zwischen den Generationen aufzubauen und so auch qualifizierten Nachwuchs zu finden.
Sie bleibt aber weiter Publizistin. Ihr Podcast heißt Hungry Minds, eine Generation, die fordert und behandelt alle Themen, die für die Gen Z wichtig sind oder sein sollten. Ihr erstes Buch von 2021 hieß Jung besorgt abhängig, eine Generation in der Krise und dreht sich um Klimawandel, Geschlechterrollen und Immobilienmarkt unter anderem. Und ihr neues Buch heißt Work Reloaded, Führungskräfte im Vorstellungsgespräch. Und darin befragt sie Chefs und Chefinnen von ganz unterschiedlichen Unternehmen dazu, was sie der jungen Generation als Mitarbeitende bieten wollen und können und was man der Jugend von heute als Arbeitgeber in Zeiten des Fachkräftemangels so alles bieten muss.
Genau, und das ist eines der heißesten Themen derzeit in Wirtschaft, in Politik und deshalb freuen wir uns sehr und sagen herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Ronja Ebeling.
Hallo, vielen Dank für die Einladung und für dieses wunderschöne Intro. Ich hätte es mir nicht schöner ausmalen können.
Kleine Vorrede, wir hier wissen ja und sind auch ein bisschen stolz darauf, dass wir Hörer und Hörerinnen in allen Altersgruppen haben. Einige davon haben ja von dieser ganzen Generationenkunde noch nichts gehört, die wissen selbst noch nicht mal, dass sie Babyboomer sind. Deshalb lass uns das mal schnell als Vorrede durchgehen, weil es erstens ganz interessant ist und zweitens immer wieder jetzt eine Rolle spielen wird wahrscheinlich. Ich habe das mal hier eine künstliche Intelligenz gefragt, welche Generationen gibt es denn so? Und also ich fange mal mit den Nachkriegsgeborenen an. Das sind natürlich die geburtenstarken Jahrgänge, deswegen Babyboomer 1946 bis 1964 ungefähr. Wenn Sie dazu gehören, wissen Sie Bescheid. Dann Generation X, die beste Generation, sagt man, also das, weil ich geboren bin, zwischen 65 und 79.
Nein, die beste Generation sind natürlich die Generation Y.
Generation Y oder Millennials, würde ich sagen, ist so die, die auch in Deutschland als Generation Praktikum von sich reden machen lassen hat. Die Grenzen sind da natürlich fließend, geht es gleich noch drum, das ist von 1980 bis 94 ungefähr. Und dann Gen Z, Generation Z, nach 1995, so bis 2010, sagt man, gibt offensichtlich jetzt schon den Nachfolger, Generation Alpha. Aber Gen Z ist, wie gesagt, da für die spricht Ronja hier bei uns oder wir nennen sie auch liebevoll die Snowflakes.
Ja, das müsst ihr den Zuhörern jetzt auch erklären.
Das darfst du.
Also über die Generation Z wird ja gerne gesagt, wir sind so ein bisschen verhätschelt, halten nicht mehr so viel aus, jammern viel auf hohem Niveau.
Steven nickt und grinst.
Ja.
Möchte und ich fürs Protokoll festhalten.
Und ich glaube halt, oder meine These ist eben, dass das häufig daran liegt, weiß ich, Unternehmen und unterschiedliche Generationen eben nicht mehr so richtig mit der Lebensrealität von jungen Menschen auseinandersetzen und gar nicht so richtig wissen, okay, wie sieht denn deren Lebensalltag wirklich aus? Jammern die wirklich auf hohem Niveau oder können sie sich tatsächlich nichts mehr leisten?
Auch da nicke ich, muss ich sagen. Und das war jetzt schon so ein Moment, das werden wir öfter noch haben. Die älteren Typen versuchen lustig zu sein, die jüngeren Hörer winden sich in Grauen, das ist der Fachbegriff Cringe dafür und da wir uns da jetzt sensibilisieren wollen für, haben wir hier einen Button heute eingerichtet. Ronja, drück den mal.
Wundervoll.
Derjenige, der findet, da sagt jemand etwas Cringiges, das wäre vielleicht die erste Gelegenheit gewesen, der springt auf und drückt das Gringometer.
Das war von Ronja, weil du Cringometer gesagt hast.
Cringometer.
Gut, ja, das ist so ein Boomer-Wort tatsächlich. Aber so, und dann würde ich sagen, jetzt ab in die ernsten Themen.
Das riecht nach Ärger.
Also die Gen Z ist derzeit zwischen 13 und 28 Jahren alt und die jüngste Generation auf dem Arbeitsmarkt. Und gerade jetzt ist ja einiges bei uns auf dem Arbeitsmarkt auch in Bewegung. Ich nenne mal ein paar Stichworte. Spiegel hat einen Titel gemacht, wir machen uns nicht mehr kaputt. Die IG Metall fordert eine 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich. In dieser Woche ganz neu Arbeitsminister Hubertus Heil arbeitet an einem neuen Anlauf für sein Recht auf Homeoffice. Und dann gibt es auch ein neues Gefühl für eine Work-Life-Balance. Also das ist auch was, wo wir uns dann häufig manchmal auch ein bisschen wundern, ehrlicherweise, bei unserem Arbeitsalltag. Und Volontäre, was ja bei uns die Auszubildenden sind, also sehr selbstverständlich sagen, wenn sie abends mal 2-3 Stunden länger machen, na gut, dann komme ich am nächsten Tag halt erst um 13 Uhr ins Büro. Ja. Wo in unserer Volontärszeit, muss man sagen, Papa erzählt vom Krieg, aber also das hätten wir, glaube ich, nicht gemacht.
Ja, so, die gehen teilweise zeitiger als wir nach Hause. Ja, das ist zu unserer Zeit als Volus auch nicht gegeben.
Nee,
da können wir ja gleich.
Ärgern ist wirklich das falsche Wort, in dem zu sagen, wir beobachten das mit so einer Mischung aus Amüsement und Faszination, würde ich sagen.
Also aber wir sagen schon richtig so, gut so, hätten wir, so sollten wir auch mehr ticken, aber wir ticken halt nicht so. Ne? Also so, es ist halt die Selbstdisziplin, 5 gerade sein zu lassen, sozusagen. Das ist ein Widerspruch in sich, aber die bringen wir irgendwie nicht auf.
Ja, ich finde das total interessant, welche Emotionen das am Arbeitsplatz bei den anderen Generationen hervorruft. Ganz oft ist es ja auch irgendwie so ein Gefühl von Neid, ne? Dass andere im Team, also auch gerade die Jüngeren im Team, das Selbstbewusstsein haben, früher oder beziehungsweise pünktlich zu gehen und für ihren Ausgleich einzustehen. Und das zeigen ja tatsächlich auch die Zahlen. Also wenn wir uns anschauen, wie viel mehr Arbeit junge Menschen in der Woche leisten, unter 30, dann sind das in der Regel mal so eine halbe Stunde bis eine Stunde, vielleicht mal anderthalb im Durchschnitt. Und bei den älteren Altersgruppen sind es aber 3 bis 4 Stunden mehr Arbeit in der Woche. Und wir müssen uns fragen, was bedeutet das denn, diese ständige Mehrarbeit für Unternehmen? Das bedeutet ja für viele Mitarbeitende auch, dass sie eben unter Stress stehen, dass sie andere Dinge im Alltag, also private Verpflichtungen, dass sie denen nicht mehr so hinterherkommen. Und unterm Strich, ganz unten, kann das eben auch zu einem erhöhten Krankenstand führen. Und auch das haben wir in den letzten Jahren ja beobachtet. Das heißt, eigentlich müsste es das Ziel von Unternehmen sein, dass alle pünktlich Feierabend machen, beziehungsweise dass Überstunden eher die Ausnahme sind und dass Strukturen eben dementsprechend angepasst wären, dass wir eben nicht ständig länger im Büro hängen.
Da kann man wirklich überhaupt nichts gegen sagen. Also alle diese Argumente sind ja komplett wahr. Und das wussten wir aber natürlich auch vor 15 Jahren schon. Und gleichwohl war es halt so. Die Frage ist ja auch so ein bisschen, ich erinnere mich immer an mein Volontariat. Da habe ich so eine Szene im Kopf, da sagte damals so ein Teamleiter so um 18 Uhr zu mir, Andreas, können wir nochmal so ein Brainstorming machen? Das war damals bei der Wirtschaftswoche. Und da mussten so 30 kleine Mini-Überschriften gefunden werden. Also zeigt auch schon irgendwie, wie der Journalismus damals war. Da standen dann 5 Redakteure und haben irgendwie 2 Stunden gebrainstormt über 30 Mini-Überschriften auf einer 8-Seiten-Strecke. Und danach stellte sich dann heraus, dass zu diesen Überschriften auch immer noch Texte geschrieben werden mussten. A, 2000 Zeichen oder 1500 oder so, was jetzt wenig klingt. Aber wer es mal gemacht hat, weiß, je kürzer, desto schwieriger eigentlich. Mhm. Und dann, als wir dann also um 20 Uhr fertig waren, sagt er, so, also wollen wir das jetzt noch aufteilen? Also jeder macht mal so von den Texten, jeder macht 10 Texte, würde ich sagen. Und wäre gut, die werden morgen so um 8:30 fertig. Soll ich eine Pizza bestellen? Oder? Und ich habe damals völlig selbstverständlich mich dahingesetzt und gesagt, klar, ich fand es irgendwie cool und habe mich auch gefreut und war noch dankbar für die Pizza. Und ich glaube, heute, und da denke ich häufig so dran zurück, weil ich glaube, wenn ich das heute einem Volontär sagen würde, würde ich sagen, mal, hast du sie noch alle bescheuert? Ja. Mach deine Scheiße.
Also da fallen schon für weniger.
Nein, glaube ich gar nicht, tatsächlich.
Ja, du meinst sozusagen für bestimmte Projekte machen die das
genau.
auch gerne mal.
Hört also man ich ja. bin dafür, dass wir zu einem Achterbahnfahren-Modus überkommen. Das heißt, es gibt durchaus Themen oder beziehungsweise Phasen, in denen wir im Team einen gewissen Anstieg bearbeiten müssen. Das heißt, es geht bergauf, wir müssen Kraft aufwenden im Team, wir müssen mehr Arbeit investieren und danach geht es aber auch zeitnah wieder bergab. Das heißt, es kommt die Erholungsphase, in der wir keine Kraft aufwenden müssen. In den letzten Jahren, und ich glaube, das ist auch die Arbeitsmentalität von vielen älteren Generationen, war es aber eher so, nach dem ersten Anstieg kommt direkt der zweite Anstieg und dann kommt der dritte Anstieg. Aber so, ohne diese Erholungsphase, sprich ohne dieses erneute Schwungholen, funktioniert Achterbahnfahren aber nicht. Irgendwann geht uns dann einfach der Schwung aus und wir bleiben auf der Strecke liegen.
Es ist natürlich, du hast gerade Arbeitsmentalität gesagt, das ist, glaube ich, das Stichwort, das ist eine Sache der Prägung. Ne? Als wir in jetzt unsere Generation ins Arbeitsleben eingestiegen ist, konnte man ja froh sein, irgendwie befristeten Vertrag zu kriegen. Ne? Man hat sich deswegen vorhin Stichwort Generation Praktikum von unbezahlten Praktika von einem zum nächsten, um einen Lebenslauf hübsch zu machen, damit man dann mal eine Chance hat auf einen befristeten Vertrag und so weiter. Davon ist man einfach geprägt, dass man irgendwie mehr leisten musste als alle anderen. Ellenbogen ist dann Stichwort. Natürlich so, und wenn man das 20 Jahre gemacht hat, sind die Hälfte von einem Burnout oder haben irgendwelche körperlichen Beschwerden und das ist ja auch alles messbar. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das was, was man überwinden kann, weil man ja sieht, es ist eigentlich toxisch, wie die jungen Leute sagen. Oder ist es so, wie ich in dieser besagten Spiegelausgabe mit diesem Titel über die Generation Z die Woche danach die Leserbriefe von den Spiegellesern, die ja überwiegend Boomer wahrscheinlich sind, im Print, die schrieben dann, ja, also noch nichts geleistet, aber schon Forderungen stellen und so, du kennst ja die ganze Litanei und ja, kann man ja froh sein, dass nach Generation Z, dass da ein Schluss ist, weil es einfach geht nicht weiter, weil was sollen die sich sonst noch alles rausnehmen, ne? Man hört ja Firmenchefs klagen, dass in Vorstellungsgesprächen die Gen Z kommt, direkt von der Uni und verhandelt erstmal über 4-Tage-Woche, Recht auf Homeoffice und Yogakurse. Also warum kann man das nicht überwinden offenbar oder denkst du, man kann es überwinden?
Ich glaube, man kann es überwinden und ich glaube, man muss eben die Chancen daran sehen und eben auch für Unternehmen. Ich habe ja gerade schon den Krankenstand erwähnt, der in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Also 2010 haben die Unternehmen noch 37 Milliarden Euro für die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall gezahlt. 2020 waren es schon 77 Milliarden Euro. Und das ist für mich symbolisch dafür, dass uns eben die Erholungsphasen zwischen den Loopings auf dieser Achterbahnfahrt einfach fehlen. Und wenn Mitarbeitende, egal welche Altersgruppe, an entscheidenden Stellen auch einfach mal Nein sagen, damit sich Arbeitsstrukturen nachhaltig verändern und verbessern, dann ist das am Ende ein Zeichen von Qualitätskontrolle und es schützt am Ende auch die Unternehmenswerte. Davon bin ich überzeugt.
Was sind so in dem Vorstellungsgespräch Sachen? Du hast ja, wie gesagt, mit Firmenchefs von ganz verschiedenen Sachen zwischen Startups und traditionellen Unternehmen bis hin zur katholischen Kirche.
Spannendes Gespräch.
Ja, das ist auch so ein religiös geprägtes Startup. Und
religiös geprägtes Startup, geil.
Die gesprochen und so. Was hören die? Was sind ernsthafte Forderungen, die in ihren Vorstellungsgesprächen hören?
Also ich glaube, die simpelste Forderung, die aber für manche Unternehmen wirklich am schwierigsten umzusetzen ist, ist erstmal die Begegnung auf Augenhöhe. Um mal ein Beispiel zu nennen, 2016 habe ich eben auch so wie ihr 12 Millionen Praktika gemacht und in einer Redaktion, also damals im Journalismus, war es in der Konferenz so, dass die Redaktionsmitglieder am Tisch saßen und wir Praktikantinnen, wir waren tatsächlich nur Mädels, saßen am Ende des Raumes auf so einer Heizung und wir durften zuhören. Ne? Und dieses Bild ist eigentlich ganz symbolisch dafür, wer in einem Unternehmen sprechen darf, wessen Meinung zählt und wer in Entscheidungen mit eingebunden wird. Damals wurde ich überhaupt nicht mit eingebunden. In einem anderen Praktikum, auch bei einer Frauenzeitung, bei der Mädchen damals in München, wurde ich komplett mit eingebunden, weil ich damals komplett zur Zielgruppe gehörte. Das heißt, meine Meinung hatte eine enorme Relevanz für die komplette Redaktion und das hat auch in mir gemacht, dass ich mich sehr viel wertgeschätzter gefühlt habe, dass ich mich als echtes Teammitglied gesehen habe, obwohl ich in Anführungszeichen eben nur eine Praktikantin war. Und das ist, glaube ich, die Art und Weise, also wie wir einander begegnen und wessen Meinung wie viel zählt, ist erstmal die Grundlage. Und wenn wir dann eben noch zu diesen Benefits kommen, die es natürlich gibt, oder nee, lass es mich so sagen. Es gibt durchaus noch junge Menschen, die kannst du mit einem Firmenwagen und einem hohen Gehalt und fancy Titeln irgendwie catchen.
Das sind die FDP-Wähler unter denen.
Zum ja. Beispiel.
Da sind Probleme, nur dürnige Chancen und so.
Ja. Die gibt es. Und dann gibt es aber natürlich auch die, ich sag mal, Fridays for Future Menschen, denen eben eine nachhaltige Unternehmensphilosophie extrem wichtig ist und ein verantwortungsvolles Handeln, das sich eben durch das gesamte Unternehmen und durch jede Entscheidung im Unternehmen zieht. Und dann gibt es aber auch noch so Menschen, die sind ist schon so ein bisschen lost, würde ich sagen. Also die haben große Träume, beobachten Elon Musk auf Twitter und haben auch immer so einen Blick nach Silicon Valley, kommen aber selber nicht so richtig in die Pötte. Mhm. Also es sind, ich sag mal immer so die Tagträumer meiner Generation. Die gab es aber wirklich in jeder Generation vorher auch schon. Ja, wollte ich gerade sagen,
kommt mir bekannt vor.
Genau, das dürfen wir ja nicht vergessen.
Und das waren halt die Langzeitstudenten früher.
Zum Beispiel. Und,
früher waren alle Studenten Langzeitstudenten.
Und die müssen natürlich von ihren Führungskräften nochmal ganz anders an die Hand genommen werden. Die freuen sich dann zum Beispiel auch darüber, wenn das Unternehmen Themen anspricht, mit denen sie privat einfach überfordert sind. Zum Beispiel private Altersvorsorge. Riesiges Thema für die Generation.
Frontverlauf.
Das klang ja bis jetzt alles total verständnisvoll und tolerant und kuschelmäßig, was wir hier besprochen haben. Wenn man aber andere Podcasts anhört und wenn man mit Boomern spricht, dann klingt das ja alles viel mehr nach Untergang des Abendlandes. Dann so Fachkräftemangel ist so groß.
Wohlstandsverlust.
Ja, Wohlstandsverlust. Die Handwerksbetriebe müssen im Prinzip dicht machen. Da kommt niemand mehr nach, weil alle Gender Studies.
Und die Asiaten arbeiten 6 Tage die Woche und jetzt kommen wir mit 4.
So, hier sozusagen, wir stecken in einer großen Krise zwischen Corona, Krieg und Energiekrise und was ist die Reaktion der jungen Leute? Sie wollen erstmal weniger arbeiten, das wird alles bitter enden. Das ist ja der Sound, den man woanders hört und den wollen wir jetzt ja auch mal reinbringen, damit hier die Boomer nicht denken, wir sind realitätsfern. Also vor diesem ganzen Hintergrund stellt sich ja die Frage, ist das nicht auch ein Job für die Politik, da mehr einzusteigen und mehr zu regeln und wenn ja, was sind so für dich die Sachen, wo da zu wenig passiert?
Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass die Politik noch nicht richtig Klartext redet oder deutlich macht, was gerade auf dem Arbeitsmarkt passiert. Es gibt ja durchaus Politiker und Politikerinnen, die unterstützen diese Babyboomer-These, behaupte ich jetzt mal, und wiederholen genau das und sagen eben, dass die junge Generation zu faul sei und dass wir eigentlich eher eine 42-Stunden-Woche oder eine 46-Stunden-Woche einführen sollten. Und ich frage mich dann manchmal, okay, warum traut sich denn niemand in der Politik mal ganz deutlich zu sagen, dass meine Generation alleine sowieso nicht den Wohlstand in Deutschland halten wird. Also wir werden ohnehin einen Wohlstandsverlust haben, weil wir einfach weniger Menschen sind, die Erwerbsarbeit leisten, weil Care-Arbeit zunehmen wird in einer alternden Gesellschaft. Und das bedeutet, wir brauchen in Zukunft eine ganz starke Zuwanderung. Also das sind ja Zahlen im Raum, dass wir pro Jahr 400.000 ZuwanderInnen brauchen, die aber eben auch bleiben müssen. Das heißt, sie müssen sich hier wohlfühlen, sie müssen sich wertgeschätzt fühlen. In manchen Branchen ist die Rückwanderung extrem hoch, zum Beispiel in der Pflege verlässt uns jede 10. Fachkraft wieder, weil sie sich eben hier nicht wohlfühlen, weil sie diskriminiert werden. Und ich glaube, das müsste die Politik mal so ein bisschen deutlicher sagen, dass wir diese Zuwanderung dringend brauchen, weil die Generation Z diesen Wohlstand alleine sowieso nicht aufrechthalten kann.
Widerspruch. Also einmal glaube ich, dass die Politik, dass eigentlich die meisten Parteien sagen, dass sehr regelmäßig, alleine diese Woche sind Hubertus Heil und Annalena Baerbock nach Brasilien. Es geht genau darum, halt Pflegekräfte einzuwerben, zu gewinnen.
Es wäre gut, wenn brasilianische Pflegekräfte, wäre immer gute Laune im Altersheim.
Aber ich wollte eigentlich noch einen anderen Punkt machen. Und zwar fand ich das total interessant. Das hast du gerade in so einem Halbsatz gesagt. Naja, meine Generation wird es eh nicht schaffen, diesen Wohlstand aufrechtzuerhalten. Und das ist so eine Geisteshaltung, die habe ich häufiger jetzt vielleicht tue ich dir jetzt Unrecht, aber so eine gewisse Lethargie, und das fehlt mir manchmal so ein bisschen, wenn ich die Gen Z mir anschaue, dass so ein, was es bei uns durchaus noch gab, so einen gewissen Zukunftsoptimismus zu sagen, okay, also warum sollen nicht. Wir das unterscheidet uns von uns.
Ja,
warum sollen wir das eigentlich nicht schaffen, durch einen Produktivitätszuwachs auch den Wohlstand zu halten, auch mit einer geringeren Gesellschaft, durch KI und Robotik und etc. Warum sollen wir es eigentlich nicht schaffen, irgendwie den Klimawandel in den Griff zu kriegen, und warum sollen wir es eigentlich nicht nicht schaffen, auch uns nicht überrennen zu lassen von irgendwelchen autokratischen Regimen, und sondern irgendwie auch unsere westlichen Werte einzustellen.
So, jetzt habe ich endlich den Cringe-Button gedrückt.
Wofür?
Weil du klingst wie Markus Lanz. Du warst kurz davor zu sagen, ich kenne Orte in den Dolomiten. Ja, da können sie die Kunstwerke ganz trocken verstauen. Nee, gerade die Klimakleber, die sagen doch, wir sind optimistisch, wir sind die Letzten, die noch was tun können. Wir müssen halt nur mal was tun.
Ich glaube auch. Also ich glaube, da steckt jetzt sehr viel drin, was du gesagt hast. Bullshit. Bleiben wir mal.
Du hast Bullshit gesagt.
Bullshit ist erlaubt und Bullinnen.
Also, bleiben wir mal beim Thema Wohlstand. Ich glaube, das hat gar nichts mit dem Thema Mindset oder Mentalität zu tun, sondern das sagen ja tatsächlich Studien, oder es wird durch Studien belegt, dass meine Generationen sehr seltener oder sehr viel seltener das Medianeinkommen während ihrer Berufseinstiegszeit erreicht im Vergleich zu den Vorgängergenerationen. Und dann ist es eigentlich ganz gut, ihr habt das eben erwähnt, dass wir, wenn wir sowieso keine Rente bekommen und wahrscheinlich sehr, sehr lange arbeiten müssen, dass wir dann versuchen, wirklich möglichst nachhaltig und gut und klug mit unseren Ressourcen, sprich unserer mentalen und körperlichen Gesundheit, umzugehen, um diese Leistung eben auch auf Langstrecke erbringen zu können und jetzt nicht einen Sprint zu machen und möglichst viel abzurocken, sondern wirklich eher auf Langstrecke zu trainieren.
Aber die Politik guckt ja jetzt vor allen Dingen auf die Wirtschaft, die Angst hat, dicht machen zu müssen, weil keine Fachkräfte da sind. Nehmen wir jetzt mal Care-Arbeit außen vor, nehmen wir mal die ganzen mittelständischen Handwerksbetriebe oder auch die größeren, die mit Technologie zu tun haben. Da kommt niemand nach und die sagen, wen können wir aktivieren? Klar, Zuwanderung, aber was man auch viel hört, wir haben ja auch hier die Vorstände der Bundesarbeitsagentur zu Gast und reden mit denen und so. Und da ist ganz großes Thema, Frauen aktivieren. Mhm. Also sagen die, und das ist natürlich diese Denke, ne? So die Babyboomer-Denke, was braucht die Wirtschaft und wie können wir das denen ermöglichen? Die denken also nicht, was brauchen die Frauen und wie können wir die in den Job bringen, sondern die sagen, ja, wie können wir die Frauen aktivieren? Warum sind die alle in Teilzeit und so? Ne? Mhm. Das ist natürlich offensichtlich ein Kinderbetreuungsproblem.
Total.
Aber auch dafür fehlt ja das Personal.
Total. So, da denkt man sich ja natürlich, okay, wie soll das denn bitte sehr umsetzbar sein? Und natürlich ist das eben nur mit flexibleren Arbeitszeiten umsetzbar und mit flexibleren Arbeitsmodellen. Und es ist interessant, dass die Arbeitgeberverbände und die Unternehmen immer in erster Linie an die Mütter denken und an die Frauen. Das ist auch richtig, aber was müssen sie wirklich tun, wenn sie Mütter zu mehr Erwerbsarbeit empowern müssen?
Teilzeit für Männer.
Sie müssen die Väter in Care-Arbeit, in der Care-Arbeit empowern.
Aber dann fehlen die doch auch.
Nein, dann fehlen sie nicht unbedingt, sondern es verteilt sich einfach nur anders. Mhm. Und beide Paare sind, oder beziehungsweise die Paare sind dann im Privaten, beide Seiten sind dafür verantwortlich, dass Erwerbsarbeit und dass Care-Arbeit gemeinsam funktioniert, anstatt dass eben nur eine Person dafür verantwortlich ist. Ich glaube, das ist tatsächlich der Schlüssel, dass wir Männer dazu empowern, mehr Care-Arbeit zu übernehmen, damit Frauen eben mehr Erwerbsarbeit leisten können.
Schachzug der Woche.
Dann lass mich mal noch ein aktuelles Stichwort aus dieser Woche reinbringen, nämlich Homeoffice-Gesetz. Das ist ja was Hubertus Heil, der Arbeits- und Sozialminister, schon seit Jahren, übrigens schon vor Corona, versucht hat, an den Stand zu bringen, da hat es die CDU-CSU verhindert.
Was ganz spannend ist, dass es ausgerechnet 2020 während Corona verhindert wurde, ne?
Naja, da gab es dann diese Sonderregelungen sozusagen, aber die sollten halt explizit Sonderregelungen sein.
Anstatt, dass man darauf aufbaut.
Ja, so. Aber jetzt versucht es, Hubertus Heil hat eine virtuelle Politikwerkstatt einberufen, um jetzt das weitere Vorgehen in Sachen neuer Versuch für Recht auf Homeoffice anzuschieben. Das soll so ein Diskussionsprozess, Abstimmungsprozess sein. In Klammern, das klingt etwas schlauer, als Habeck beim Heizungsgesetz vorgegangen ist. Also vorausgesetzt, Heil holt da auch die FDP und so was mit an den Tisch. Klammer zu, und im Sommer soll das vorbei sein und dann soll es den nächsten Gesetzentwurf geben für ein Recht auf Homeoffice. Die reden jetzt mehr von mobilen Arbeiten, aber die Idee dahinter ist natürlich total naheliegend, zumindest diesen Weg, diese Stunde zur Arbeit in Städten oder auf dem Land ja wahrscheinlich auch, sich zu sparen, um dann das Kind aus der Kita abholen zu können. Da fehlt ja dann weder Arbeitszeit noch Betreuungszeit. Es fehlt halt einfach, fällt weg, die Zeit in der Bahn. Wieso ist das eigentlich nicht ein No-Brainer?
Kontrollverlust ist, glaube ich, da das Stichwort, oder die Angst vor dem Kontrollverlust. Ich glaube, ihr habt ja auch auf eurer Website in einem Artikel ganz hübsche Zahlen dazu aufklamüsert. 40% ne, der Jobs sind theoretisch im Homeoffice machbar, also vom Ding her dort umsetzbar. Aber nur 12% werden tatsächlich auch im Homeoffice ausgeführt. Also 12% nutzen diese Möglichkeit. Es sind extrem wenige. Mir war das vorher tatsächlich in dieser Form auch nicht bewusst, weil ich mich natürlich selber auch in einer Bubble bewege, die natürlich Homeoffice macht, die natürlich auch in Europa kreuz und quer arbeitet.
Oder im in Urlaubsorten, ne? Das ist, gibt's auch so einen Begriff für.
Du bist Workation.
Workation.
Ja.
Fucking Snowflakes.
Nein, ganz im Ernst. Und Unternehmen, die da einfach nicht mitziehen, also ich merke das ja bei mir auch im Freundeskreis, wenn wir irgendwie einen Urlaub planen und dann sind die Flüge irgendwie an dem und dem Tag günstiger, dann sagen wir, okay, dann lass doch einfach noch 2 Tage alle zusammen von dort aus arbeiten.
Bringt mein Gehirn zum Explodieren, die Vorstellung, dass ich sage, ich arbeite ganz normal, nur eben aus Fuerteventura.
Also ja, aber why not, denke ich mir. Also
ja, gut, also jetzt davon abgesehen, dass es natürlich Greta-mäßig
nicht erlaubt ist. Ja, das, aber es ist vor allem ein Kinderthema natürlich.
Ja, auch, ist auch
du kannst es nur ohne Kind, also in dem Moment, wo du auf Schulferien oder so einen Quatsch angewiesen bist.
Aber selbst die, die keine Kinder haben, hätten sich das natürlich früher nicht gewagt, das auch nur, also hätten alle herzlich gelacht, wenn überhaupt.
Aber das ist halt einfach etwas, das kennen wir jetzt auch durch die Pandemie, auch klar, einfach nachdem man halt auch nach der Pandemie so ein bisschen wieder reisen durfte. We got used to it.
Ja, ich würde ein bisschen Wasser in den Wein kippen wollen jetzt an der Stelle mal, weil ich habe schon den Eindruck, dass diese Homeoffice-Diskussion auch kippt gerade, dass immer mehr auch die Nachteile jetzt auftauchen. Ja, es funktioniert. Ja, we got used to it. Das stimmt. Und gleichwohl merken wir, das sehe ich auch in der Wirtschaft viel, wenn ich mit den Leuten rede, es gibt in jedem Unternehmen jetzt so eine Handvoll People, die hat sich da komplett in das Homeoffice eingerichtet. Das sind übrigens meistens nicht die Jungen, sondern das sind teilweise ältere Generationen, ziehen sich immer mehr zurück. Die wissen gar nicht mehr, wohin der Laden geht. Die machen ihren Job, den machen die auch okay, aber die kriegen nicht mehr mit irgendwie, wo geht's eigentlich weiter? Die werden, also sie koppeln sich letztendlich Stück für Stück für Stück ab.
Es gibt kein Bonding mehr.
Ja, und es gibt da eine totale, es gibt ein totales Problem, diese Leute dann zurückzuholen. Das heißt, also auch da muss man irgendwie, ja, Regeln finden oder Konzepte, dass man sagt, also man macht diese Teamtage, man macht nur eine gewisse Zahl pro Monat, whatever. Also
schöne Vacation.
Ne, es ist ja tatsächlich so. Also ich meine, Hubertus Heil, was er machen möchte, er ist ja nicht das, es ist ja nicht sein Plan, dass alle wirklich non-time im Homeoffice arbeiten dürfen, sondern einfach eine bestimmte Tagesanzahl im Jahr. Er will
sozusagen den Anspruch umdrehen. Zurzeit ist es so, der Arbeitgeber darf darüber entscheiden. Ich gehe zum Arbeitgeber und sage, ich würde gern. Und dann sagt er, nenn mir mal ein paar Gründe. Nee, geht nicht. Oder eben geht. Und Heil will das jetzt umdrehen, das letzte Wort soll der Arbeitgeber
haben. Warum muss man das eigentlich gesetzlich regeln?
Das letzte Wort soll
der Arbeitnehmer. Du hast ja gerade selber gesagt, die junge Generation hat dieses Selbstbewusstsein, das durchzusetzen. Es wird im Forschungsgespräch selbstverständlich erwartet. Und die Macht auch. Ja. Wenn ich mir jetzt die Ausschreibung angucke, steht das überall mit drin. Bei uns gibt es großzügige Homeoffice-Regelungen und so, also zumindest bei Unternehmen, die irgendwie was auf sich halten. Kann das nicht der Markt regeln? Ja? Also ist das nicht einfach... Also,
vom Ding her.
So eine Mischung aus Träumer und Lindner.
Ja, ich glaube, vom Ding her schon. Also ich glaube, wenn es jetzt kein Gesetz geben sollte, dann wird es tatsächlich auch so sein, dass es in Anführungszeichen der Markt regelt. So, weil dann bewerben sich die jungen Mitarbeitenden einfach weg. Ich versuche den Unternehmen immer deutlich zu machen, dass es dann nicht die Herausforderung ist, die Kontrolle zu bewahren, sondern die Mitarbeitenden vor Mehrarbeit zu schützen. Weil ja eben auch Studien und Untersuchungen zeigen, dass Mitarbeitende im Homeoffice zu mehr Arbeit tendieren. Also da gibt es, ich glaube, fast 4 Stunden in der Woche an Überstunden, die dann gemacht werden. Und es ist eben das Problem, dass sich viele verpflichtet fühlen, ständig erreichbar zu sein. Und dass dadurch dieses Recht auf Nichterreichbarkeit eigentlich ziemlich schwammig wird. Und das ist eigentlich das Thema, was sich Unternehmen in Bezug auf Homeoffice auf die Fahne schreiben müssen. Wie können wir unsere Mitarbeitenden zu Hause vor mehr Arbeit und ständiger Erreichbarkeit schützen?
Punkt.
Ausrufezeichen. Update bitte.
So, und ein wichtiges Stichwort in diesem ganzen Komplex, das zurzeit in aller Munde ist, ist ja die 4-Tage-Woche. Wir haben es am Anfang schon mal gesagt, die IG Metall hat sie vorgeschlagen und plötzlich wird das diskutiert. Ganz viele Firmen melden sich und sagen, ja, wir probieren es hier bei uns mal aus. Und jetzt die große Diskussion, kann man das tatsächlich für alle einführen? Andreas hat schon ein großes Kontra geschrieben fürs R&D. Warum geht das nicht?
Na, ich habe argumentiert, dass es möglicherweise in einzelnen Jobs irgendwie eine Option sein kann und dass man damit mal experimentieren kann, dass es aber für die große Masse an Berufen keine Option sein wird. Weil die Arbeit sich nicht so komprimieren lässt, dass ein Mensch sie auch einfach in 4 Tagen schaffen kann und dass es dann der Stress und alles ja überhand nimmt. Plus Fachkräftemangel, wenn man jetzt sagt, irgendwie 4 Tage bei vollem Lohnausgleich, dann kommen wir überall an die Grenze.
Krieg ich von dir ein Pro, Ronja?
Ja, jein. Also ich glaube auch nicht, dass es die Lösung für alle Branchen und für alle Unternehmen ist, aber ich plädiere immer dazu, flexible Arbeitsweisen einfach mal auszuprobieren und zu testen. Es gibt zum Beispiel in Hessen einen Maschinenbauhersteller, der heißt Wenzel, der hat auch also im produzierenden Gewerbe die 4-Tage-Woche für sich eingeführt und hat, surprise, festgestellt, dass die Mitarbeitenden genauso produktiv sind und dass das Ergebnis unterm Strich eben weiterhin stimmt.
Wir reden über so viel über verdichtete Arbeit und dann sagen wir, hey, lass uns einfach noch einen Tag wegnehmen und das auf 4 Tage quetschen.
Ja, weil das wäre ja nötig, weil sonst könnte ja der Lohn nicht erwirtschaftet werden.
So.
Ne?
Genau. Und das, da bin ich wirklich skeptisch, ob da noch so viel Verdichtungspotenzial bei vielen Leuten ist. Ich würde sagen, nein. Das heißt, man muss dann auch wirklich darüber reden, was lässt man weg. Genau. Das ist nicht verkehrt. Also das sollten sowieso viele Unternehmen immer überlegen, was machen wir eigentlich an Schwachsinn, den wir eigentlich gar nicht machen müssen.
So. Ganz viel Meetings, Konferenzen.
Ja, du hast da diesen hübschen Sticker auf deinem Laptop stehen, dass du, was steht da? I survived another meeting that should have been an email, steht da. Ne? Und ich meine, das beschreibt das die Sache doch ganz gut.
Zu meinem Geburtstag
gut.
Ein T-Shirt geschenkt, wo das drauf stand. Ja, ist das nicht cringe?
Okay, T-Shirt-Sprüche.
Ich lieb's, ey.
In der Gen X war das ein Riesending, T-Shirt-Sprüche, ja. Entschuldigung. Aber Moment, ich sehe gerade, wir haben einen Riesenfehler gemacht. Der FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner hat sich schon zu dem Thema 4-Tage-Woche geäußert und er hat gesagt, es braucht in Deutschland keine Debatte über die 4-Tage-Woche.
Verdammt.
Also er hat nicht gesagt,
es braucht Verbot.
Ja, er hat nicht gesagt, es braucht keine 4-Tage-Woche, er hat gesagt, es braucht keine Debatte, denn es gibt weltweit und historisch keine Gesellschaft, die ihren Wohlstand dadurch erhalten hat, dass sie weniger arbeitet.
Und das da ist, Lindner ist, ja nirgendwo so beliebt ist wie in der Generation Z, so. Ist das jetzt ein Gamechanger.
Debatte ja, hiermit beendet. Funny, ey. Wir sind ein politischer Podcast, wir sind ein schneller Podcast, deswegen, Ronja, hatte ich noch eine schnelle politische Frage als Generationenvertreter Gen Z. Von wem fühlt sich die Generation Z in der Politik eigentlich am besten vertreten?
Ja, da gibt es natürlich nicht die eine Partei. I'm sorry. Gibt es natürlich
nicht Friedrich Merz.
Nee, aber der hat, glaube ich, die meisten Memes.
Ja, das ist auch eine Leistung.
Er freut sich.
Ist auch eine Leistung. Guck, die jungen Leute teilen immer Bilder mit mir.
Nee, ich glaube tatsächlich, also die junge Generation fühlt sich in der Politik und auch in der Wirtschaft einfach so ein bisschen übersehen, weil sich die Politik natürlich in allererster Linie an die Mehrheit in der Gesellschaft richtet oder an dieser Mehrheit orientiert. So ist es halt, wenn man Stimmen für sich gewinnen möchte. Und der
Altersdurchschnitt, die Älteren sprechen von Demokratie.
Und ja, aber der Altersdurchschnitt liegt halt bei 42 und das haben wir eben auch in der Corona-Pandemie gesehen, beziehungsweise in der Bundestagswahl 2021, das ist ja mein erstes Buch erschienen, dass sich die Wahlprogramme halt in allererster Linie an die ältere Generation gerichtet haben. Was ganz spannend ist die Frage, inwiefern sind unterschiedliche Parteien oder ist Politik an sich überhaupt für die junge Generation richtig greifbar und sichtbar? Weil sie das eben ganz häufig nicht sind. Weil wo hängen junge Menschen ab? Auf Social Media. Wo findet Politik im Internet statt? Auf Twitter. Sind da junge Menschen? Also wenn da junge Menschen sind, dann halt nur eine sehr privilegierte Bubble, würde ich mal sagen. Aber da findet ja nicht der Mainstream statt. Und es ist so interessant, dass Politiker und Politikerinnen sich in erster Linie auf Twitter positionieren wollen und dort in ihrer eigenen Schleimspur teilweise versickern, sorry, anstatt halt wirklich auf den Plattformen aktiv zu sein, auf denen junge Menschen sind, also sprich TikTok und Instagram.
Aber liebe Hörer und Hörerinnen jeden Alters, sagen Sie es weiter, nirgends können die abgehängten Jugendlichen so gut abhängen wie hier bei unserem Podcast. Ja. Mensch. Seien Sie nächste Woche wieder bei. Wir danken tausendfach fürs Zuhören und wir danken noch mehr fürs Dabeisein, Ronja Ebeling.
Ich danke, dass ich da sein durfte.
Ciao. Tschüss.